hier zu dieser Nachmittagsstunde im Weiglerhaus. Die Schwiegermutter hat immer gesagt, wenn sie beerdigt würde, sollte das eine fröhliche Stunde sein. Ich denke, das wäre auch ganz in ihrem Sinne, wenn diese Stunde, die wir hier miteinander haben, eine fröhliche Stunde würde. In der heutigen Bibellese, fortlaufenden Bibellese, ist ein wunderschöner Satz drin, der geradezu das Wort für den Tag ist. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wenn wir diese Botschaft hören, dann haben wir allen Grund, uns zu freuen und fröhlich zu sein. Wir wollen das hier so halten, dass wir zuerst miteinander essen und trinken und dann so etwa nach einer halben Stunde werden noch eine Reihe von Verwandten und Freunden ein kurzes Wort sagen. Aber bevor wir anfangen, möchten wir noch miteinander aus dem Lied 250 die beiden ersten Verse singen, auf dem Zettel oben links.
Was für mich so trete, gleich alles wieder mit. So oft ich ruf und bete, weiß alles hinter sich. Hab ich das Haupt und Freunde, und bin geliebt bei Gott. Was kann nun tun der Feinde und Widersacher? Nun weiß und glaub ich fest, ich rühm's auch ohne Scheu. Gott der Höchst und Beste, mein Freund und Vater sei. Und das in allen Fällen, der mir zur Rechten steht, und dämpfe Sturm und Wille, und was mir bringet will.
Wir wollen noch einen Augenblick still werden und die Hände falten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dem Tod die Macht genommen hast, dass du den Tod besiegt hast und dass wir auch heute in dieser Stunde uns freuen dürfen an deinem Sieg. Wir möchten diese Stunde des Zusammenseins unter deinen Segen stellen und dich bitten, sei du bei uns. Amen. Alle einigermaßen gesättigt sind, wir wollen dann auch jetzt gleich weitermachen. Ich sehe ihn im Augenblick nicht. Ist, glaube ich, nicht im Raum, der Karl-Heinz Ehring. Der, doch, da hinten ist er. Ja, so weit weg, Karl-Heinz, da sehe ich dich nicht. Aber bevor Karl-Heinz Ehring als Erster etwas sagt, möchte ich noch vorschlagen, dass wir den dritten Vers aus 250 singen. Der Grund, da ich mich gründe. Anknüpfen an die eindrückliche Trauerfeier. Feier muss man ja da wirklich betonen. So ist das, wenn Christen heimgehen, da kann man trauern und feiern. Mit einem Wort, das mir Emmy Busch als Widmung in ihr erstes Buch schrieb, die angestrichenen Stellen. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum als den Herrn. Sie hat ja drei richtige Bücher gemacht. Als weiteres Frauen wie wir, Auslegung über biblische Frauengestalten und ein Bündel Briefe. Schön, dass es diese Bücher gibt. Aber sie hat sich mit all diesen Büchern, das weiß ich sehr wohl, sehr schwer getan. Das waren ganz schwere Geburten. Und deshalb hat sie ganz bewusst tief reingeschrieben in das erste Buch: Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum als den Herrn. Schön, dass es diese Bücher gibt. Sie merken, das ist eine ganz deutliche Empfehlung. Wenn eins in Ihrem Bücherschrank fehlen sollte, das ist eine Lücke. Schön, dass es Emmy Busch gegeben hat. Sie war nämlich eine Verkündigung der frohen Botschaft in Person. Eine Mutter in Christus hieß es auf dem Friedhof, und möchte das mal ganz plastisch unterstreichen: Wenn Wilhelm Busch sein Vater in Christus war, dann war sie auch für das Weiglerhaus eine Mutter in Christus. Hier sind ja zigtausende von Jungen durchgegangen. Und das Haus der Buschen war immer offen für alle diese Jungen. Auch das Privathaus. Und es war geprägt von einer ungeheuren Gastfreundlichkeit. Eine Mutter in Christus, über ihr Leben könnte man dies schreiben: Sie verkündigte nicht sich selbst, sondern Jesum Christum als den Herrn. Emmy Busch schrieb aber nicht nur Bücher. Sie führte vor allem eine umfangreiche und intensive Korrespondenz. Und als sie nicht mehr selbst schreiben konnte, hat sie viel Briefe diktiert. Ihre Briefe landeten bei mir nicht im Papierkorb. Sie hießen einen Ehrenplatz in der Raritätensammlung. 5 Zitate aus 5 Briefen der letzten Jahre möchte ich gern weitergeben. Erstens, in einem Brief vom 21.01.1982, dessen Inhalt ein einziges Rühmen Jesu war, heißt es: Wir können uns immer nur freuen und sprechen wohl uns des feinen Herrn. Wohl uns des feinen Herrn. Wenn die Bibel uns auffordert, singet dem Herrn ein neues Lied, wie Emmy Busch hat es getan: Wohl uns des feinen Herrn. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum als den Herrn. Zweitens, am 21.01.1983 äußerte sie sich zur Mitarbeit von Menschen im Volke Gottes. Dann heißt es in diesem Brief: Bis heute hat Gott die Führung seines Gottesvolkes in seinen Händen. Sie hat im Laufe ihres Lebens viele führende Persönlichkeiten in Kirche und Staat kennengelernt, sehr nah kennengelernt. Eine davon war sicher ihr Mann. Sie wusste die führenden Leute zu schätzen und stand im Gebet hinter ihnen. Aber sie wusste auch dies: Bis heute hat Gott die Führung seines Gottesvolkes in seinen Händen. Und das gilt auch für die ganze Familie und alle Hinterbliebenen. Und wir, die hier zusammensitzen, sind alle Hinterbliebene. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum als den Herrn. Drittens. Mit Schreiben vom 11.03.1983 geht sie sehr dankbar auf die wohltuende Gemeinschaft der Kinder Gottes ein. Auch in diesem Weiglerhaus, dem sie ja unheimlich treu geblieben ist. Der Dienst der Bibelstunde im Gottesdienst und nie mit dem erhobenen Zeigefinger: Ihr Nachfolger meines Mannes, macht ihr das auch alles richtig? Sondern ganz demütig im Hintergrund, mit betend, mit tragend. Schließlich schreibt sie: Saget Dank alle Zeit für alles. Diese Mahnung des Apostels möchte ich mir an jedem Tage neu zurufen, weil ihre Befolgung ja nicht selbstverständlich ist und es manches gibt, wofür ich nur in der Überwindung meines eigenen Gefühls danken kann. Gegen die eigenen Gefühle, Dank gegen Gott. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum als den Herrn. Viertens, Herz beweglich. Ihr Brief vom 24.01.1984, interessant, ich schreibe viel am Jahresanfang, hier, indem sie Teile eines Briefes von Gerhard Kerstegen aus dem Jahre 1758 zitiert. Da zitiert sie von Gerd Herfstiegen: Gott stärke, stütze und bewahre euch und uns in seinem teuren Gottesfrieden, dein verbundener, schwacher Bruder Gerhard. Und dann schreibt sie weiter: Ich möchte diesen alten Brief als Muster nehmen und ähnlich unterschreiben, ihre schwache Schwester. Das kann man sagen, wenn man um einen starken Herrn weiß. Diese schwache Schwester preist in aller Schwachheit die Stärke ihres Herrn. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum als den Herrn. Fünftens und letztens, wundervoll, ihr Brief, da greife ich etwas zurück, vom 26.01.1981, grüßen möchte ich Sie heute mit Psalm 13, 6. Ich habe ja vor einiger Zeit angefangen, die Bibel wieder einmal hintereinander durchzulesen und bin inzwischen bei den Psalmen angelangt. Herrlich, wie man da tatsächlich den Heiligen ins Herz sieht. Mir ist jetzt der Vers 6 im 13. Psalm ganz neu aufgeleuchtet. Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Was hat diese Frau gesungen? Bei Geburtstagsfeiern zu Hause, wenn das losging und die Leute die Lobreden halten wollten. Ruckzuck saß sie am Klavier. Wir singen. Und dann sangen wir ein Lied zur Ehre Gottes. Haben viel lernen können im Hause Busch. Aber diese drei Sätze, so schreibt sie weiter, umschreiben den Rhythmus unseres Lebens. Jeden Tag dürfen wir diese dreifache Feststellung machen. Eine folgt nach der anderen. Eine bedient die andere. Ein ganzes Leben lang. Bis hinein in die Ewigkeit, wo das Singen ganz groß und jubelnd erklingen wird, weil des Herrn Gnade und seine Hilfe uns durchgebracht haben. Als Genossen auf dem Wege und in Vorfreude auf das Ziel grüße ich Sie. Da bin ich zum Genossen gemacht worden, aber gerne. Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum als den Herrn. Emmy Busch ist am Ziel der ewigen Anbetung Gottes, dem ewigen Lobpreis ihres Herrn. Wir sind noch auf dem Wege. Wie? Herzlichen Dank. Es sollte vielleicht immer noch gesagt werden, wer das ist. Karl-Heinz Ehrings, das hat also jeder gemerkt, der es noch nicht weiß, gehört hier ins Zweiglerhaus. Als nächstes Hans Bödelei aus München.
Herr Ehring hat mir fast vorweggenommen, was ich eigentlich etwas näher, ausführlicher besprechen wollte, nämlich die Briefschreiberin Emmy Busch. Ich bin Schwiegersohn von Emmy Busch und einer der beglückten Briefempfänger und habe mir eigentlich gedacht, es gibt zweierlei in diesen Briefen, was ganz deutlich in Erscheinung tritt. Sie schreibt die sogenannten Rundbriefe, wir leben in München, die erreichen uns dann, wenn sie die anderen Stationen der Schwestern meiner Frau passiert haben. Da steht dann drauf, Mörs, oder es steht Felbert, oder es steht Wiel, und dann steht weiter nach München. Weiter nach München. So hat also auch, haben diese Briefe auch die dieser Metropole erreicht. Und diese Briefe kennzeichnen oder sind gekennzeichnet von dem Allgemeinen, das, was gerade eben gesagt wurde. Wesentliche Einblicke in das Glaubensleben. Und dann, so gegen Ende des Briefes, war für jeden was Besonderes gestanden. Irgendein Anliegen aus der jeweiligen Familie, sodass man von diesen Rundbriefen dann allmählich den Zusammenhang gespürt hat, den die Familie zusammenbindet. Und ich habe mir gedacht, es ist eigentlich, die Briefe sind eigentlich aufgebaut wie die Briefe des Neuen Testaments. Und dieses Neue Testament ist ja, soweit ich informiert bin, nur von Männern geschrieben. Und es hätte eigentlich angestanden, dass mal auch eine Briefsammlung einer Frau kanonisiert wird. und wir dann Gelegenheit haben, die aus der Warte und dem Standpunkt einer Frau notwendigen Erkenntnisse, die Resonanzen eines Glaubens einer großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zwei Dinge möchte ich noch erwähnen. Natürlich haben, ich nehme an, meinen Schwägern ist das genauso gegangen. Zwei Dinge möchte ich noch erwähnen, die sie oft in persönlichen Briefen, speziell Geburtstagsbriefen, zur Sprache gebracht hat. Und die uns, die mich immer haben aufhorchen lassen. Das war einmal die Fähigkeit, in den Adressaten sich völlig hineinzudenken. Das war mir neu, dass jemand eigentlich, ohne genau zu wissen, was nun im speziellen Fall so sich da in München oder Wiel oder Nörth abspielt oder auch sonst wo, dass plötzlich der Briefschreiber oder die Briefschreiberin einen unglaublich persönlichen Zugang findet zu dem Briefempfänger. Das gehört zu den großen, beeindruckenden Momenten des Briefempfangs. Ich bin kein großer Briefschreiber, ich selbst. Also ich bewundere das, wie es in unserem Falle möglich war. Und noch etwas. Es sprach aus den Briefen zweierlei. Eine Glaubenserfahrung einer reifen Frau mit dem allem, was das Leben gebracht hat und diesen Glauben herausgefordert hat. Das war eindrücklich, wie das immer wieder erkennbar war. Und daneben ein Moment, das heute in der Ansprache von Herrn Pazani auch angeklungen ist, eigentlich ein fast kindliches Vertrauen. Es war eindrücklich zu hören, wie sie den ganzen Umkreis der Wahrnehmung, die beginnende Erblindung und den Umkreis der Wahrnehmung eigentlich getragen hat, wie ein Kind. Und sie hat immer wieder mal anklingen lassen, Stellen in der Bibel, die es besonders mit dem Sehen gehabt haben. Und es hat mich nicht gewundert, dass dieser Psalmvers heute in unserer Mitte stand. Und ich erinnere mich noch ganz kurz, dass sie mal gesagt hat, sie habe eine Stelle in 1. Johannes 3, Vers 2 besonders neu gehört. Und das entspricht auch dem kindlichen Glauben, dieses, wie wir schon gehört haben, dieses Sattsehen, dieses Vollaufnehmen, mit der ganzen Aufmerksamkeit sich darauf einstellen können. Diese Stelle heißt, wir sind Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ich glaube, das spiegelt so richtig die Erfahrung mit, die Erfahrung einerseits, die dieses Menschenleben mit sich gebracht hat und die ihr jetzt voll beschieden ist. Kinder erfahren das Große als Großes. Und das Sehen und das Hören und das Schmecken sind die zentralen Aufnahmemöglichkeiten, sodass ich bei der Lektüre von 1. Johannes 3, Vers 2 an unser altes Weihnachtslied gedacht habe. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, das ich nicht möchte fassen.
Schönen Dank. Gleich als nächstes Hartmut Schlitz aus Mörs.
Das weiß ja inzwischen jeder, dass wir alle Briefempfänger sind. Und ich finde auch in solcher Gelegenheit ist es für mich jedenfalls allerschönste, wenn man das irgendwie zur Sprache bringt, nochmal, was sie selber nicht mehr sagen kann. Sie mochte das nicht, wir haben gerade in den letzten Wochen öfter Gespräche darüber gehabt, sie mochte das nicht, dass man Menschen ehrt, und es hat sie sehr bedrückt, dass das in christlichen Kreisen immer stärker geschieht. Deswegen geht das also hier ja bei allen heute nicht darum, sie zu ehren, aber zu Gottes Ehre kann man sagen, was nicht nur wir als Familie, sondern wir alle verloren haben an ihr, ist eine Beterin. Sie hat eine Fürbittenliste gehabt, ich weiß nicht wie lange. Aber ich weiß, dass immer wieder und für die unwahrscheinlichsten Dinge sie gebetet hat. Als ich in eine neue Gemeinde ging, schrieb sie, ich bete für eure alte Gemeinde. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich hatte jetzt eine neue, ne? Und so habe ich das auch getan. Ich habe mal aus den wohlaufgehobenen Geburtstagsbriefen, genau wie Herr Ehring, ich habe sie aufgehoben, rausgetrieben. In einem Brief schreibt sie, und das sind einfach Sachen, die sind mir so neu aufgegangen, auch jetzt wieder. In Liebe und Dank habe ich eine Unmenge Wünsche für dich, aber da du gewiss keine Zeit hast, die alle entgegenzunehmen, das war auch lustig, ich habe keine Zeit, Wünsche entgegenzunehmen, aber immerhin, entscheidende kommt jetzt, will ich sie gleich an Gott weiterleiten. Ich finde das unwahrscheinlich. Wir sagen, wir wünschen dir Gesundheit, und sie sagt, ich sage Gott, ich wünsche dir Gesundheit, denn er ist ja zuständig. Ich finde, das ist eine ganz neue Sicht der Fürbitte. Und in einem anderen Brief, vor vielen Jahren durften wir von einer Familie viel Liebe erleben. Als sie mir sogar für die Großmama in Hülben ein großartiges Geschenk mitgaben, fragte ich etwas seufzend die Beschenkte, also die Großmama, was soll man nur tun, wie kann man dafür danken? Und sie antwortete nur kurz und kräftig, also die Großmama, für sie beten. Und jetzt schreibt Amy Wuss, ja, den Dank umsetzen in Fürbitte. Das ist eine gute Regel und ich möchte mich daran beteiligen. Dank umsetzen in Fürbitte. Und im gleichen Brief schreibt sie von einer Tante, die ihr geschrieben hatte, ich sitze in meiner Sofaecke und bete für meine Lieben, dass Gott sie behüte, was er ja ohnehin tut. Und sie schreibt, ich hatte solchen Spaß an dem originellen Satz, aber dann ist mir klar geworden, dass dies zu wenig ist. Was wirklich Fürbitte ist, sagt das Wort Jesaja 62, 6 und 7. Ich wurde durch Marie Linz auf eine moderne Übersetzung aufmerksam gemacht, die lautet, wie ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und gebt ihm keine Ruhe. Fürbitte heißt, gönnt euch keine Ruhe und gebt ihm keine Ruhe, bis das er aufrichtet und einsetzt, Jerusalem und so, wie es dann weitergeht. Da beten wir, schreibt sie jetzt, auf das größte Ziel hin, dies bis das geschieht, wird uns nicht mehr loslassen in unserem persönlichen und dienstlichen Leben, schreibt sie. Und so war es bei ihr, und das wird uns allen fehlen, hoffen wir, dass ein Hauptwunsch, der sicher der Hauptinhalt ihrer Gebete war und den sie in ihrem Testament an die Familie als Überschrift gesetzt hat, für uns alle in Erfüllung geht. Sie schreibt, mein Hauptwunsch ist, dass wir alle uns einmal vereint am Thron Gottes zusammenfinden zu seinem Lobe.
Dankeschön. Wir sollten jetzt zwischendurch zwei Verse singen aus dem Lied Geh aus, mein Herz und suche Freud, die beiden Strophen 10 und 11. Wir singen aber die alte, gewohnte Melodie. Ta, 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 ta. Ist das schon richtig? Mond und Stift, ihr Halleluja singen, ihr Halleluja singen. O wär ich da, o schön dich schon, ach, bitter Gott,
vor deinem Thron und trüge meine Palme. So wollt ich nach der Engelwald an Höhen deines Namens preis mit tausend schönen Psalmen, mit tausend schönen Psalmen.
Als wir vor über 26 Jahren heirateten, kriegte ich ein winzig kleines, mit Silberrahmen versehenes Bild vom Hülbener Schulhaus. Das Hülbener Schulhaus spielt ja in der Familie eine ganz große Rolle. Und der Name, der mit diesem Haus verbunden ist, Kulln, die Großmutter Busch, also die Mutter des Schwiegervaters, war ja eine geborene Kulln. Dieser Name Kulln spielt eine ganz große Rolle. Der jetzige Bewohner des Hülbener Schulhauses ist unter uns. Eberhard Kulln wird ein kurzes Wort sagen.
Es ist etwa ein Jahr her, dass die Verstorbene aus dem Michelberg aus der Schwäbischen Alb war und wir sind von Hülben hinübergefahren, um sie zu grüßen, mit ihr zu reden und mal wieder zusammen zu sein. Und als wir Abschied nahmen, hat wohl niemand, weder sie noch wir, gedacht, dass es das letzte Mal sein wird, dass wir uns sehen werden auf dieser Erde. Als ich die Todesnachricht bekam, fiel mir ein alter Brief ein, der an eine Sterbende geschrieben wurde. Ich möchte daraus ein paar Worte sagen, so wie ich es in Erinnerung habe. Der Briefschreiber schreibt: Liebe Schwester, wickle dich ganz in das Erbarmen des Herrn Jesus Christus hinein. Du gehst jetzt hinüber, aber du brauchst keine Sorge haben und keine Not. Der Herr, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der wird dich aufnehmen in sein Reich. Und wenn Gott Gnade gibt, so will ich bei deiner Aussaat zugegen sein. Aussaat, also Beerdigung. Denn du gehst ja nur in die Kammer und ziehst dein hochzeitliches Kleid an, nachdem du dein altes Kleid abgelegt hast. Und unterschrieben ist dieser Brief: Grüße unseren treuen Heiland mit einem demütigen Gruß und grüße die, die vorausgegangen sind. Der Briefschreiber hat gelebt, dass wir uns wiedersehen, dass wir in unserer ewigen Heimat zusammen sind. Und es ist auch schon angeklungen in all den Worten, dass es auch bei der Emmy auch so war. Sie hat sich gefreut auf das Ziel, dem sie entgegengeht. Und mir ist ein Wort aus dem ersten Petrusbrief deutlich geworden, immer wieder, wenn ich an einem Grabe stehe, wo es heißt, dass euer Glauben rechtschaffen sei und viel köstlicher erfunden werden, denn das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbar wird Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen habt und doch lieb habt und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht seht, und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude und das Ende eures Glaubens davonbringen, nehmender Segen, Seligkeit. Das ist bei unserer lieben Verstorbenen nun in Erfüllung gegangen. Und der Herr schenke es uns, dass es für uns alle zutrifft.
Wir bleiben gleich in Schwaben, aber wir gehen trotzdem nach Norddeutschland und wir wollen auch heute nicht nur Brüder sprechen lassen, sondern auch die Schwestern. Hanna Stöffler, eine Schwäbin, aber eine Norddeutsche, jetzt in Kaiserslautern.
Ich bin eine der unzähligen Nichten. Ich möchte sagen, dass es für mich eigentlich keine fröhliche Stunde ist, sondern ich bin sehr traurig. Traurig, weil Tante Emmy mein Leben mit liebevoller Aufmerksamkeit und ganz treuer Anteilnahme begleitet hat. Und ein ganz großes und wichtiges Stück wird nun fehlen. Ich möchte von einer der letzten Begegnungen erzählen. Wir hatten ein großes Geburtstagsfest. Viele Leute kamen und auf einmal geht die Tür auf und an der Hand ihrer Tochter Hanna kommt Tante Emmy mit ihrer dunklen Brille langsam herein. Wir freuen uns schrecklich. Und sie sitzt dann mitten zwischen allen Leuten. Und es fällt mir auf, dass sie eine in allem Festestrubel eine Insel der Ruhe bildet. Denn sie konnte auf keinen der Menschen zugehen. Sie sah ja niemand. Aber sie signalisierte durch ihre ganze Person: Ich freue mich an allem, was ich höre. Ich möchte gern mit jedem reden. Und die Seniorin des Festes und der große, geehrte und geliebte Festgast bittet in Demut mich: Was meinst du, darf ich ein paar Wörtchen sagen? Wir waren natürlich begeistert und das kleine Orchester hatte gerade Frühlingslieder gespielt und als bester Gegensatz eigentlich wurde sie dann an den Platz, wo sie reden wollte, hingeführt und stand da so schmal und zerbrechlich und man hatte das Mitleid, kam in einem hoch, weil sie ja niemand sehen konnte, zu dem sie sprach. Aber dieses Mitleid verflog ganz schnell, weil sie mit verschmitztem Lächeln sagte: Keine Angst vor altem Altweibergeschwätz. Ich höre bald auf. Und dann sagte sie: Ich habe mir bei diesem Geburtstag an diesem Geburtstag, all morgen ist ganz frisch und neu. Und weil ich ein Mensch des Zählens und des Rechnens bin, habe ich mir mal ausgerechnet, wie viel das bei dem Geburtstagskind jetzt ist. 365 Mal und dann die ganze große Lebenszahl und dann kommen noch all die Schaltjahre dazu und dann sagte sie diese enorme Summe. Und neben mir saß ein Verwaltungsdirektor und der hat schnell nachgerechnet und sagte: Ja, stimmt ganz genau. Und dann sagte sie eben nur: Das möchte ich noch weiter wünschen, dass dir und euch dass jeden Morgen wieder neu kommt, des Herrn Gnade und große Treue. Und ich denke, sie selber war auch darauf angewiesen, von morgens bis abends umhüllt zu sein von dieser Treue und Gnade. Sogar nachts. Denn eine kleine Bemerkung hat uns gezeigt, die Tiefe auch der Einsamkeit, auch der Verzweiflung oft, dass sie erzählt hat: Ich finde, ich mag die Träume so. Die Träume, denn in den Träumen kann ich scharf sehen und alle Farben haben. Und diese kleine Bemerkung zeigt uns, auf was sie verzichten musste, die so Anteil nahm an dem Leben. Und jetzt denke ich halt, dass jetzt aus diesem Traum eine Wirklichkeit wurde, weil sie schauen durfte von Angesicht zu Angesicht.
Wir gehen jetzt nach Essen. Ich darf Kurt May bitten, der gehört auch hier zur Gemeinde des Weiglerhauses.
Keine Sorge, ich gehöre nicht zu denen, die sich glücklich schätzen können, viele Briefe zu besitzen. Aber ich bin in der noch glücklicheren Lage, dass ich im Alltag viel mit Emmy Busch zusammen gewesen bin. Dienstag, Sonntag und auch so zwischendurch ab und zu. Gewissermaßen, wir brauchten keine Korrespondenz von Frau zu Mann, so unter vier Augen. Und es sind eigentlich die Alltagsdinge, die mir in Erinnerung bleiben. Dass zunächst erstmal, sie konnte gut zuhören. Wenn man so als Laie ab und zu mal als Notstopfen oder was weiß ich, Urlaubsvertretung eine Bibelstunde zu halten hatte oder eine Predigt. Mutter Busch saß immer in der ersten oder in der zweiten Reihe vorn und man konnte hinterher gar nicht weggehen, ohne an ihr vorbeizugehen. Und sie hatte ein so scharfes Gehör, dass sie das Gehörte in drei Sätzen nochmal sagen konnte. Das hat mich immer ganz besonders erfreut. Denn ich wusste, da war wenigstens eine Person da, die zugehört hatte und die verstanden hatte, was ich sagen wollte. Wenn man so Herzklopfen hatte vorher, dann konnte man sich hinterher freuen über die Manöverkritik, könnte ich es mal nennen. Und das Zweite, sie konnte sich von Herzen freuen. Immer wenn ihr was Schönes begegnete, da kam es von ihren Lippen große Freude. Ich hoffe, viele von Ihnen haben diesen Ausspruch noch im Ohr. Wenn einer gesund wurde, große Freude. Oder wenn ein Kind das Abitur bestanden hatte, große Freude. Und dieses Wort aus ihrem Mund ist in unserer Familie zum geflügelten Wort geworden. Immer wenn wir Grund hatten zum Freuen, kam es große Freude. Und noch ein drittes. Sie war eine gute Haushälterin. Nicht nur in ihrer großen Familie, die über die Kinder, über die Schwiegerkinder, Enkel und so weiter weit hinausreicht. Und wo sie sich in manchen Krisenzeiten sehr bewähren musste. Sie war auch eine Haushälterin über Gottes Geheimnisse. Sie hat mit ihren anvertrauten Kunden gewuchert. Wie viel Zinsen und Zinseszinsen dabei herausgekommen sind, das wird die Ewigkeit erweisen. Es sind heute viele hier, die davon profitiert haben. Ich gehöre auch dazu. Vom treuen Haushalter heißt es in Matthäus, ei du frommer und getreuer Knecht. Ich möchte hier sagen, ei du fromme und getreue Magd. Du bist über wenigen getreu gewesen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Große Freude, möchte ich sagen. Wer freut sich über wen am meisten? Emmy Busch über Jesus, den sie jetzt schauen darf? Oder Jesus über Emmy Busch? Ich freue mich darüber und auch meine Familie, dass ich sie gekannt habe und dass sie uns und auch vielen von uns über viele Jahrzehnte Wegbegleiterin war zum Ziel, das sie jetzt erreicht hat.
Wir singen wieder einen Vers dazwischen und zwar den Vers 13 aus Geh aus mein Herz und suche Freude.
Hier und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel floss.
Als nächster sagt uns Johannes Hansen aus Witten ein Wort.
Werte Freunde, als mich Bruder Werisch eben bat, ob ich nicht auch etwas sagen wollte, habe ich aus gut verständlichen Gründen sehr gezögert. Denn ich gehöre nicht zur Familie, ich gehöre auch nicht direkt zum Weidlerhaus, freilich gehöre ich zu den begnadigten Sündern, die hier gelegentlich in Vertretung Bibelstunde halten dürfen. Und das ist schon eine Erfahrung. Vielleicht berechtigt mich, bin ich berechtigt zu diesem kurzen Wort einfach aufgrund der Dankbarkeit. Inzwischen, nachdem einige geredet haben, kehren ja manche Motive immer wieder. Briefe könnte ich auch vermelden. Aber besonders das, was eben erwähnt wurde, dass man eine ungemein konzentrierte, dankbare, nach innen blickende Hörerin vor sich hatte, wenn man hier das Evangelium auslegen durfte. Und ein dankbarer Mensch, ein ungewöhnlich dankbarer Mensch. Es gibt so Menschen, da darf man sich glücklich preisen, dass man sie kennengelernt hat. Frau Busch gehört zu solchen Menschen. Und es gibt gewiss in unserem Leben nicht so sehr viele solcher Menschen. Sie gehört zu dieser begrenzten Zahl der Menschen, die einen glücklich machen, weil man sie kennenlernen dürfte. Noch eine kleine Erinnerung, die immer wiederkehrte eigentlich, die immer neu bestätigt wurde. Jedes Mal, wenn ich sie traf, wir miteinander sprachen, sagte sie mir strahlend unter Verweis auf die Fürbittenliste der Losungen der Brüdergemeinde, mit denen sie offenbar intensiv lebte. Da ist ja hinten so eine Fürbittenliste mit Anliegen für die Fürbitte. Bruder Hansen, immer an diesem Tag, ich weiß gar nicht, wann die Evangelisten dran sind, dann denke ich an sie im Gebet. Hat mich unerhört erfreut und erfrischt. An jedem Tag der betreffenden Woche, wo die Evangelisation vorkam, war ich offenbar mit auf der Liste der Fürbitte. Ich möchte für uns ableiten, wenn Sie erlauben, die Frage, wie ist es eigentlich mit unserer geordneten Fürbitte? Wir können an solchen vollendeten Schwestern und Brüdern erkennen, wie das ist, wenn sich im Leben eines Christen das Gebet aus der Zufälligkeit, aus dem Hin und Her Schwirren der Gedanken mehr und mehr konzentriert und mehr zur Klarheit wächst. Sie hatte Ordnung in ihren Gebeten. Das möchte ich von ihr lernen. Und ein letztes. Jedes Mal, wenn ich am Grab einer Schwester, eines Bruders stehe, die uns voraufgegangen sind, dann kommt mir der gar nicht undemütige, sondern durchaus demütige Gedanke. Jetzt rücken wir nach. Werden wir das ausfüllen, was uns gleichsam auch als Tradition von Hoffnung, Glaube, Liebe weitergereicht worden ist durch unsere Schwestern und Brüder, die da starben? Werden wir auch nur annähernd bereit sein, uns von unserem Herrn zu solchen Originalen prägen zu lassen? Ich fürchte, ich werde das nie erreichen. Aber es ist ja auch kein Leistungswettkampf, sondern ein Antrieb, eine Ermutigung im Sinne des Hebräerbriefes. Die Wolke von Zeugen. Ich danke meinem Herrn, dass ich Emmy Busch habe kennengelernt hier auf dieser Welt.
Bruder Hansen, es war der Montag. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Aber ich denke, da denken auch noch andere an die Evangelisten, nicht?
dann weiß man das jetzt. Als nächstes Rudolf Seth aus Neukirchen fliehen. Und dann darf ich vielleicht gleich anschließend bitten, Frau Hertha Wagner, die zur Weiglaus-Gemeinde gehört, dass dann auch mal wieder eine Schwester drankommt.
Liebe Schwestern und Brüder und liebe Verwandten, ich bin ja nur ein Angeheirateter in der großen und weiten Familie Busch und Kulm und Schäffbuch. Aber dieses Nur muss ich sogleich widerrufen. Denn die Bekanntschaft mit Tante Emmy, die machte mir deutlich, hier ist ein großes Geheimnis. In dieser Frau, die es vermochte, so viele verschiedene Menschen und auch oft unterschiedliche und gegensätzliche Charaktere aufzunehmen in ihre herzliche Freundlichkeit und Glaubensstärke hinein. Deshalb stehe ich hier als ein besonders Dankbarer, und als uns in unserem Urlaub die Nachricht erreichte, da waren wir gleich als Familie nicht nur traurig, sondern sehr dankbar darüber, dass wir Tante Emmy noch einmal am Gemeindetag sehen und erleben durften. Und ich kann nur sagen, dass es Spuren und Wirkungen gibt, Nahwirkungen, Fernwirkungen von ihr, die vielleicht keiner überschauen kann, weil sie in den Reichtum der Gnade Jesu Christi selbst hineingehören. Für unsere Familie verbindet sich das ganz besonders mit dem Lied, das Hanna eben schon erwähnte, Allmorgen ist ganz frisch und neu. Denn sie pflegte manchmal zu sagen, ich muss mir jeden Morgen neu den Staub von der Seele singen. Der Satz ist bei uns dann ein geflügeltes Wort geworden. Manchmal kann der Staub ja ganz schön dick sein. Und dass man und dass wir als Christen uns diesen Staub und heute auch den Staub des Todes hier gemeinsam von der Seele singen dürfen. Ich glaube, das ist ein ungeheurer Anlass zum Danken und zum Lobe Gottes. Und zu den angestrichenen Stellen gehört eben jene aus Klagelieder 3 auch, wo es heißt, die Barmherzigkeit des Herrn hat noch kein Ende. Deine Gnade ist jeden Morgen neu und immer eine besondere, eine andere Gnade, auf die man sich schon freuen kann, auch durch die Nacht der Anfechtung hindurch. Als ein Dankbarer stehe ich aber auch hier, weil ich im vorigen Jahr unversehens zum Verleger von Tante Emmy wurde, zusammen mit Frau Rentscheid und Herrn Harpstang, der hier unter uns ist. Und Karl-Heinz Ehring hat ja eben schon für Bücher geworben. Das will ich jetzt nicht tun. Aber ich will doch sagen, dass es zu dem großen Erbe, das wir mit diesem Verlag zusammen übernommen haben, gehört. Dieser Reichtum dessen, was sie uns hinterlassen hat, was sie ja auch betreut hat an Schriften ihres Mannes. Und das war noch ein Thema an jenem Gemeindetag, dass es sich auch interessierte, wird da vielleicht noch etwas übersetzt. Und es war alles unter diesem Leitgedanken, dass das Evangelium vom kommenden Reich Gottes in unserem Herrn Jesus Christus möglichst viele Menschen erreicht. Sie war ein Mensch, der nach vorne dachte, zum Reich Gottes hin, zu seinem Kommen hin. Da dürfen wir sie jetzt wissen.
Schämt mich eigentlich sehr, dass ich hier stehen soll, als jemand vom Weiglerhaus. Aber ich bin also auch eine von denen, die von Frau Busch ganz, ganz herzlich eingehüllt wurde mit Liebe und Anteilnahme und Fürbitte, und unsere ganze Familie auch. Und dafür kann ich eigentlich nur sehr dankbar sein. Wenn ich zwei kleine Erinnerungen sagen darf, die über unser persönliches Leben hinausgehen. Das eine ist, dass wirklich damals die Kindergottesdienstvorbereitungen, in die Frau Busch mich einfach, sie holte mich einfach in den Helferkreis rein, als ich hier als 19-Jährige nach Essen kam und eigentlich erstmal ein bisschen dem Evangelium weglaufen wollte. Und sie ließ aber nicht locker. Und gerade die Vorbereitungen und dass wir immer wieder die Bibel miteinander lasen und ganz neu kennenlernten. Und das war für mich also eine ganz große Hilfe, in den Glauben wirklich hineinzuwachsen. Etwas kennenzulernen von der Größe und Schönheit des Evangeliums und wirklich Jesus zu begegnen. Frau Busch lebte das wirklich, was ihr Mann predigte. Das konnte man spüren. Und das Zweite war, sie war verheiratet mit einem Mann, der wirklich von Jesus ganz und gar mit Geschlecht belegt war. Und sie wusste, was das bedeutet. Und sie hatte wohl auch ein besonderes Herz und Auge für die Frauen der Mitarbeiter ihres Mannes. Sie hat uns damals manchmal eingeladen. Frau Ehring war dabei und Frau Hechenrieder und ich glaube Frau Siebmann damals noch, ich weiß nicht, wer sonst noch war. Und sie hat uns biblische Wegweisung gegeben und auch einfach persönlich manches gesagt. Und als ich jetzt überlegte, was ich sagen sollte, da fiel mir eine Sache ein, die mir eigentlich die ganze Zeit in meinem Gedächtnis geblieben ist, die vielen Jahre schon, seit ich hier ist. Dass sie damals sagte, die Frau eines Mitarbeiters in der Gemeinde zu sein, ist eine besondere Aufgabe. Und sie haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn sie das sind. Entweder sind sie Hemmschuh und klotzt am Bein ihres Mannes, oder sie sind Gehilfin zur Freude. Ein Mittelding gibt es. Eine Neutralität. Und wenn Sie nicht Hemmschuh sein wollen, dann ist es ganz lebensnotwendig für Sie, dass jeder für sich persönlich ein eigenständiges Glaubensleben hat. Sie können nicht auf Dauer vom Glauben Ihres Mannes leben. Das geht nicht als Mitarbeiterfrau. Und dieses Wort wollte ich eigentlich jetzt als Vermächtnis in Dankbarkeit weitergeben, weil mich das nicht losgelassen hat und ich die Wahrheit dieses Wortes in vielen Jahren wirklich selbst erkannt habe. Vielleicht hilft es heute noch einem von den jüngeren Mitarbeiterfrauen.
Sollten wir nochmal wieder zwischendurch singen. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Strophe 1 und 2.
In meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdenzahn soll mich daraus vertreiben. Und wenn's zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und den Herrn hält, wird wohl behalten bleiben. Er ist ein Fels, ein sicherer und Wunder allen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat gesagt und darauf wart, mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht trauen.
Wir machen noch einmal einen Sprung nach Württemberg und als nächstes spricht Rolf Schäfbuch aus Schorndorf.
Das hier so bei Stuttgart.
Lieber Hans, das Problem mit den Frauen, dass wir so wenig von ihnen wissen, ist ja mindestens beim Timotheus geklärt, dass der ungefärbte Glaube, den er hat, zuvor gewohnt hat in seiner Großmutter Lois, in seiner Mutter Eunike. Ich denke, dass bei den meisten von uns so ist, dass wir so viel zu danken haben für die Mütter, Großmütter und Tanten. Wir aus der großen Schar vermessen und nichten, danken es der Tante Emmy, dass sie uns hineingenommen hat, sodass wir uns fühlten, wie wenn wir zur Marktkirchengemeinde Essen gehören würden, zum Weiglehaus und zur Persegenskonferenz. Mit einer ganz riesengroßen Gastfreundschaft hat sie das möglich gemacht. Ich denke auch bei ihr selbst, was ich so von meiner Mutter wusste, war eine Frau die entscheidende Seelsorgerin, die ihren Glauben mitgeprägt hat. Zwischen meiner Mutter und der lieben Tante Emmy waren besondere Beziehungen. Ich glaube, vom ersten Augenblick an, als die junge Braut vorgestellt wurde, im Haus in Frankfurt über mancherlei Geburten hier in Essen. Und es ist jetzt gerade etwa 4 Jahre her, dass meine Mutter beerdigt wurde. Damals war der Tagespsalm Psalm 89, wo es heißt, wohl dem Volk, das jauchzen kann, Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Das hat uns, da die Tante Emmy mit diesen letzten angestrichenen Worten und Ulrich Parzani heute so wichtig gemacht, ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Das war das Besondere bei der lieben Tante, dass sie das Licht des Antlitzes Gottes sah, wo es andere schon nicht mehr spürten. Erstmal hier lebt, wie der Onkel Wilhelm gepredigt hat über die Herrlichkeit Gottes, die von der Shekina sprach, dass wir Menschen die nicht aushalten können. Aber es gibt das Volk Gottes, das mitten im Zorn das Licht des Antlitzes Gottes sieht. Als wir noch im sicheren Frieden in Süddeutschland waren, da hat die Tante Emmy berichtet hier vom ersten schweren Angriff auf Essen, wie wohl die Renate gesagt hat, jetzt singen wir, wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich füllt, so weiß ich noch in finster Nacht, dass Jesus mich bewacht. Das konnte sie bezeugen, die Gegenwart des tröstlichen Lichtes Jesu. Ich habe es erlebt in Schweinfurt, als der Onkel Wilhelm dort zum ersten Mal den Herzinfarkt hatte und man mich als kleinen Marschierer holte zur Aushilfe in dem Fest des Bayerischen Jungmännerbundes. Es war ein harter Einschnitt, dass der so tätige Ehemann plötzlich aufs Eis gelegt war. Aber die Tante hat dafür gesorgt, mit ihrem Gebet, mit der Stille vor Gott, dass das Licht seines Antlitzes dort geschienen hat. Wie war unser Onkel Wilhelm dankbar für die Schwiegersöhne beim Kirchentag München, als die ganz verzweifelte Situation im Zirkus Krone war, konnte Onkel Wilhelm bloß noch rufen, wo ist Hartmut? Das war die letzte Rettung, nebst dem Gebet zum Herrn Jesus. Wo ist Hartmut? Aber er musste nie rufen, wo ist Emmy? Weil sie da saß und seinen Dienst begleitete. Und das, was Johannes Hansen eben bezeugt hat, das können wir alle sagen, das galt ja nicht ihrem Mann. Dieses aufmerksame Lauschen, dieses leuchtende Erwarten des Evangeliums, sondern das galt dem Antlitz unseres Herrn. Sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Ich kann uns nur erbitten, dass wir darauf gespannt werden, alle miteinander. Mitten auch im Schweren, nicht bloß die Schrecken zu sehen, sondern das tröstliche Licht seines Antlitzes, wohl dem Volk, das jauchzen kann. Ich denke immer bei unseren Liedern, das konnte sie. Man hörte ihre Stimme durchjubeln, wohl dem Volk, das jauchzen kann.
Wir wollen weitermachen und wollen noch einmal eine Schwester zu Wort kommen lassen. Es sind ja 4 Töchter da. Eine der Töchter wird jetzt sprechen, Elisabeth Jerisch aus Wiel.
Eigentlich wollte ich nicht sprechen, aber ich denke, es müsste doch noch etwas gesagt werden. Meine Mutter war eine starke Frau. Das haben viele von Ihnen erlebt. Es ist mir sehr häufig gesagt worden, es ist erstaunlich, wie Ihre Mutter ihre Blindheit trägt oder den Verlust ihrer Sehne trägt oder. Aber meine Mutter war nicht nur eine starke Frau. Sie hat auch sehr, sehr dunkle Stunden gehabt. Und das haben wir, denke ich, in der innersten Familie erlebt. als sie noch nicht von ihm zur Verfügung hatte, die er später die Briefe schrieb, hat sie ihre Briefe auf Kassette gesprochen und an uns geschickt. Und in einem dieser Kassettenbriefe kam es einmal, dass sie sagte, sie habe morgens im Bett gelegen und sie würde sich jeden Morgen eins von ihren Gesangbuchliedern, die sie irgendwann mal gelernt hätte, vorsagen. Was ihr gerade einfiel, würde sie ausprobieren, wie weit sie es noch sagen könnte und wie weit es ihr Hilfestellung geben könnte. Und da sei ihr ein Lied eingefallen, was sie früher mal gelernt hat. Ich denke, in der Schule lernte man das früher. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Und dann sprach sie und sagte, und dann kam ich an die Strophe, man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst verblieben. Und dann sagte sie so ins Mikrofon, na, das tut man in der Situation, seid doch in euch selbst vergnügt. Das konnte sie dann nicht mehr. Und da hat sie dieses Lied abgesetzt und sagt, da fiel mir glücklicherweise ein anderes Lied ein. Nämlich das Lied, was wir auch hier auf unserem Liederzettel haben, ist Gott für mich, so täte gleich alles wieder mit. Und dann sagte sie, habe sie sich so gefreut, als er an die Stelle gekommen wäre, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was sich Frieden macht, ist, was im Himmel ist. Und da konnte sie wieder fröhlich sein. Sie konnte nicht in sich selbst vergnügt sein, aber das wurde ihr immer wieder wichtig. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich Frieden macht, ist, was im Himmel ist.
Diese Strophe wollen wir dann jetzt zwischendurch singen, das ist das erste Lied, Strophe 13, mein Herz geht in Sprüngen.
Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Ich lalle laut und singe, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist.
Es stehen noch zwei auf meiner Liste. Das eine ist Paul Dor. Ich sehe ihn jetzt gar nicht, wo ist er? Imbrich, aber eigentlich gehört er zum Weiblaus immer noch dazu, nicht? Und dann Ulrich Pazani. Ist der auch irgendwo?
Gut, ja. Komm. Sie sprachen gerade, Hartmut Litz, von der Beterin. Da fiel mir eine kleine Sache ein, die richtig Mittwochmorgens war nach dem Dienstagabend, ja, nach dem Dienstag Bibelstunde, und sagte nur einen Satz. Ich weiß gar nicht, was wir besprochen oder gesprochen haben, was gesagt worden ist, aber sie war eine sehr aufmerksame Zuhörerin und sie hatte Acht auf Nebensätze. Sie sagte nur einen Satz. Ab heute Morgen habe ich sie ganz oben auf meine Fürbittenliste gesetzt. Es wäre unerträglich für uns Christen, wenn wir nur Christen um uns hätten, die loben könnten und loben würden. Das soll ein sehr befremdlicher Satz sein. So sehe mir das Lob der Emmy Busch, Jesu, das Lob für Jesu, zur Ehre Jesu, immer weitergeholfen hat, mich getragen hat durch manche gefährliche Situation, mich immer wieder aufgerichtet hat und wir zusammengesessen haben und haben unsere Erfahrungen ausgetauscht. Aber ebenso wohl hat mir getan, als sie dann vor einiger Zeit, das ist gar nicht lange her, am Telefon sagte, Freunde sollten sich auch mal so unterhalten, wie es in ihm ums Herz ist. Und da muss ich dir doch auch das mal schwer sagen, wie es mir wirklich zumute ist. Das hat mir so gut getan. Was solch eine Frau sich nun, ja, das einfach zugibt. Und das hat sie in einem Brief gesagt, es ist wahrscheinlich verständlich, dass wir so unsere Briefe in den letzten Tagen durchgeblättert haben. In einem Brief heißt es, wenn wir auf seine Hände schauen, getrösten wir uns seiner Macht. Er schenkt in Dunkelheit Vertrauen und Lobgesänge in der Nacht. Und dann hier heißt es weiter, es war nicht einfach und manchmal schwer, in Dunkelheit und Nacht Lobgesänge zu singen, aber sie hat es trotzdem dann glaubhaft vermittelt, dass man es kann. Nun ist für Emmy Busch Dunkelheit und Nacht überwunden. Und die hier auf Erden angefangenen Lobgesänge wird sie in der Vollendung weiter singen. Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre.
Wir haben also spöttisch zwischen Tür und Angel hier vorne irgendwo im Saal neulich miteinander gesprochen über diese unerträgliche Flut von Einführungen, Verabschiedungen, Belobigungen, die sie über die Menschheit niedergingen. Und dann sagte sie, da singen sie immer zuerst die Strophe, welt ein Herr, und dann geht es 2 Stunden lang, welt ein Knecht. Das ist wirklich so. Die Langeweile und Abgestandenheit des Christseins hängt weitgehend davon ab, dass Menschen in die Mitte rücken, wo Jesus hingehört. Die leidenschaftliche Bemühung um die Ehre Gottes allein ist das Geheimnis der Frische, der Originalität des Christenstandes. Diese Aufgabe zu bewältigen, Freunde, steht uns noch bevor. Die Mutter Busch knüpft uns dabei im Geiste. Vielen Dank. Ich hoffe, wir haben diesen Knuff alles verspürt. Ich möchte all denen, die ein Wort gesagt haben, ganz herzlich danken und uns alle bitten, jetzt miteinander noch die Verse 14 und 15 aus Geh aus, mein Herz, und suche Freude zu singen. Mach in mir deinen Geist Raum.
In mir deinen Geist Raum, dass ich dir werd ein guter Bab, und lass mich Worte treiben, verleihe, dass du deinem Ruf ist deines Gartens schöne Blum, und Pflanze möge bleiben, und Pflanze möge bleiben. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reif Leib und Seele grünen, so will ich dir und deiner Ehr allein und sonst keinen mehr hier und dort ewig dienen, hier und dort ewig dienen.
Ich möchte zum Schluss nicht aus einem Brief zitieren, ich habe auch Briefe bekommen, sondern ich möchte etwas zitieren, was die Schwiegermutter mir des Öfteren gesagt hat. Und ich denke, das war immer dann, dass sie mir das gesagt hat, wenn ich irgendwie doch ziemlich zerschlagen war, weil die Zahl der Beerdigungen sich häufte. Beerdigungen sind ja nicht immer schön. Manchmal sind sie sogar ganz schrecklich, wenn man da als Pastor stehen muss und eigentlich nicht weiß, was man sagen soll und doch weiß, was man zu sagen hat, nicht? Und da sagte sie einen Satz, den möchte ich heute einfach noch weitergeben. Ich gehe gerne zu Christenbeerdigungen. Das hat mich sehr oft bewegt, dieser Satz. Ich gehe gerne zu Christenbeerdigungen. Ich habe entdeckt im Laufe der Zeit, dass Beerdigung von Christen, auch wenn wir traurig sind, auch wenn das wirklich wird, dass wir durch den Tod eines Menschen ärmer geworden sind, doch ganz herrliche Stunden sind. Herrliche Stunden, weil Jesus, der gekreuzigte und Auferstandene, in seiner Herrlichkeit unter uns ist und wir uns freuen dürfen an seinem Sieg und nicht den Kopf hängen lassen müssen, als die, die keine Hoffnung haben. Ich gehe gerne zu Christenbeerdigungen. Und darum bin ich heute eigentlich auch froh, dass wir das so auch sagen dürfen, dass wir auch heute von dem Sieg Jesu über Sünde, Tod und Teufel etwas hören, erfahren und erleben dürfen. Und wenn wir das erfahren, dann ist das ein schöner Tag. Wir wollen die Hände falten. Herr Jesus, hab du Dank für die Fülle deines Sieges. Hab du Dank für das helle Licht, das in unsere dunkle Welt hineinleuchtet, von deinem Sieg her. Und hab Dank, dass du uns alle hineinnehmen willst in deinen Sieg. Wir möchten dich darum bitten, gib, dass wir das immer wieder glauben können, dass wir froh werden und dass wir mit dir leben, bis wir dereinst einmal in deiner Herrlichkeit sind. Amen. Zum Schluss wollten wir das den einen Vers unten rechts miteinander singen, er mache uns im Glauben kühn und in der Liebe rein.
Mache uns im Glauben kühn und in der Liebe reine. Erlasse Herz und Zunge glüht, zu wecken die Gemeine. Und ob auch unser Auge nicht in seinen Plan macht ringen, er führt euch dunkel und zum Licht, lässt Schloss und Riegel springen, des sollen wir fröhlich singen.
Ich wünsche Ihnen jetzt allen einen guten Heimweg in der Nähe oder in der Ferne.